Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk oder beim Halo Cluster, je nachdem in welchem Feed, wo du hier gerade reinhörst, denn das wird wieder eine Crossover-Episode, dürften wir sagen, mit dem Halo Cluster. Und wenn ihr das hört, wisst ihr natürlich auch schon, es muss irgendwie um Halo gehen. Und spätestens, wenn ihr den Titel gelesen habt, dann wisst ihr auch warum. Ja, wir wollen gewissermaßen als Fortsetzung zu unserem letzten Crossover, natürlich jetzt die jüngst abgelaufene, ja, kann man das so sagen, Staffel 2 der Halo-Serie besprechen. Und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir vom Halo-Cluster Verstärkung hier ins Boot geholt, und zwar der Silo. Hi.
Hallo. Ja, genau. Auch nochmal herzlich willkommen an alle, die auch vielleicht vom Cluster eingeschaltet haben.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie wir uns jetzt hier der zweiten Staffel widmen werden.
Es war ja damals schon ein Fest.
Ja, ich frage mich dann auch, ja, vielleicht beginnen wir doch am einfachsten mal kurz so mit den Eckdaten. Die zweite Staffel, die kam jetzt Anfang Februar raus, nicht gerade am Stück, da kamen dann immer mal wieder Episoden, und vor nicht allzu langer Zeit kam dann auch die letzte, und wir hatten jetzt Zeit gefunden, die alle zu gucken, und deshalb sind wir heute hier, um die jetzt zu besprechen. Produziert wurde das Ganze von Showtime. Wen das interessiert, was für mich wichtiger war, gucken konnte man es dieses Mal hier in der Schweiz, da bin ich daheim, leider nur auf Paramount Plus. Das ist ein bisschen blöd, weil dann brauchte ich wieder ein neues Abo, einen neuen Account, einen neuen Dienst, der ein bisschen blöde Apps hatte, beziehungsweise für meinen TV gar keine App verfügbar und so. Ja, kann jetzt die Serie nicht so viel dafür, aber naja. Wo hast du das geguckt?
Ja, auch bei Paramount, aber also ich hatte ja den Eindruck, das war ja auch, glaube ich, schon bei Staffel 1 für Paramount Plus ein Original, was sie da produziert haben, aber damals gab es Paramount einfach noch nicht in Deutschland, und deswegen war das dann damals noch bei Sky oder Wow, wie es ja auch jetzt heißt.
Ja, genau, richtig, ja. Und mittlerweile ist Paramount eben auch bei uns angekommen, und deshalb haben wir jetzt das Vergnügen, je nachdem, wie man sieht, das da zu gucken. Ja. Es gibt 8 Episoden, immer 2 Episoden vom gleichen Director. Ich kann es kurz sagen, Debs Patterson, Craig Zisk, Otto Bathurst, hoffentlich habe ich den Namen jetzt gerade nicht irgendwie vergewaltigt, und Danny Gordon. Und die ganzen 8 Episoden wurden aufgeteilt auf 6 verschiedene Schreiberinnen und Schreiber.
Okay.
Wir haben uns vorweg mal geeinigt, wir haben uns gefragt, ja, wie sollen wir das machen? Was wir sicher nicht machen wollen hier gleich, ist dir die ganze Story zu erzählen. Ich glaube, das bringt nichts. Das kannst du einfacher nachlesen oder noch besser gucken dann. Was wir aber vorab mal spoilerfrei machen möchten, ist einfach mal kurz so in den Raum zu stellen. Ja, lohnt es sich denn, die Serie bzw. Staffel 2 überhaupt zu gucken? Also da weiter zu gucken, denn kurzer Rückblick. Wir hatten ja positiv formuliert sehr gemischte Gefühle, was die erste Staffel anbelangte. Jetzt möchte ich von dir natürlich gerne wissen, ja, wie sieht's bei dir aus? Wie siehst du das mal grob spoilerfrei? Könntest du die Staffel 2 empfehlen?
Wenn man so vorab auch ein bisschen in die News reingehört hat, dann hieß es ja auch aus manchen Quellen immer wieder, dass ja, die Produzenten oder wer auch immer Autoren jetzt erkannt haben, dass da Kritik angekommen ist zu Staffel 1 und Staffel 2 jetzt da dann doch nochmal einen erheblichen Sprung besser macht, und da vom Marketing her konnte man auch, finde ich, den Eindruck gewinnen und so, vor allem der, ich weiß gar nicht, der zweite oder der erste richtige Trailer, es gibt ja meistens erst so einen Teaser-Trailer und dann einen richtigen Trailer, also der richtige Trailer, da dachte man auch schon so, okay, jetzt geht's hier um den Untergang von Reach und alle möglichen Sachen, die da schon angedeutet wurden, und letzten Endes muss ich jetzt sagen, es macht Sachen besser, aber es macht auch einige Sachen, finde ich, problematischer und ändert jetzt nicht quasi die gesamte Fahrtrichtung oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man Staffel 1 kacke fand und Staffel 2 jetzt gehofft hat, da geht's jetzt endlich richtig los, dass man da dann komplett in eine andere Richtung gefahren ist. Aber wenn man Staffel 1 vielleicht okay fand oder gut fand, dann wird man hier, denke ich, auch was finden, ja, wo man was mit anfangen kann.
Ich glaube wirklich, wenn man Staffel 1 gut fand, dann ist sowieso egal. Also dann kann man Staffel 2 sicher auch gucken, kein Problem. Jetzt Staffel 2 an und für sich, ja, ich glaube, so gewisse Dinge nehmen hier mal Fahrt auf, viel zu spät, aber immerhin. Gerade so gegen Ende habe ich 2, 3 Dinge erkannt, wo ich dann dachte, okay, ja, jetzt wird es interessant. Mhm. Ja, gut, bin ich selber auch gespannt, ja. Wir wollen hier noch nicht spoilern, das heißt jetzt vorab mal so eine bedingte Empfehlung. Aber jetzt wollen wir dann gleich spoilern, denn jetzt werden wir die Staffel so besprechen, paar Punkte rauspicken. Anfangen würde ich doch damit mal so ganz grob. Was, lieber Silas, ist denn passiert so in Staffel 2? Wir starten ja mit, naja, eigentlich starten wir eben gar nicht damit. Da fängt das erste Problem schon an. Aber Staffel 1 hört ja mit dem komischen Umstand auf, dass wir nicht so sicher waren, ob der Master Chief tot war. Seine Rüstung wurde dann aber irgendwie von Cortana besetzt und ferngesteuert oder sonst irgendwie gesteuert. Ja, und das endete dann, wenn man so will, in einer Art Cliffhanger. Und ich habe mich eigentlich drauf gefreut, dass das gerade aufgelöst wird. Was ist jetzt da? Ist der tot? Lebt der? Wie ist der da drin? Was passiert? Aber jetzt hilf mir. Bin ich da eingepennt und hab's verpasst? Oder wird das da am Anfang gar nicht beantwortet, was jetzt da noch passiert ist?
Also ich meine, es kommt ja in der ersten Folge sogar, also wird's ja irgendwie thematisiert, ne? Liegt er dann da auf dieser Operationsbank und so, und dann kommt das auch später immer wieder vor, dass ihm Cortana dann doch wieder aus dem, weil ich glaube, es war gar nicht der Anzug, sie ist wirklich in sein Gehirn irgendwie gegangen oder so.
Ja, ja.
Oder sollte das heißen, ja. Und wird ihm da wieder rausgenommen, und dann statt aber, dass der Chief wirklich tot ist, so wie es ja eigentlich hieß, ist er dann einfach wieder da. Und manche hatten ja auch so gehofft, die jetzt die erste Staffel vielleicht nicht so gut fanden, dass dieser Tod oder Nahtod von mir aus, wie es jetzt irgendwie geframed wird, dann doch irgendwie zu einer Persönlichkeitsänderung führt und er dann eher so ist wie der, also wortkarg oder was auch immer, ne, wie der Chief in den Spielen.
Okay.
Was aber dann so jetzt nicht gekommen ist, und sie haben es jetzt, sie haben es halt einfach so schnell weggewischt, ne, und dann finde ich aber eigentlich viel schlimmer, dass ja auch eine andere Figur am Ende der ersten Staffel gestorben ist, nämlich McKee, die aber auch wieder auftaucht, und da wird das einfach gar nicht adressiert. Also da wird nicht mal gesagt, warum sie noch lebt oder so, und sie war ja noch eindeutiger eigentlich tot, finde ich.
Ja,
so.
Ja, jetzt, die ist einfach wieder da.
Also, ja.
Ja, okay, ich kann es mir auch nicht erklären. Aber ich glaube, das mal vorangestellt, damit müssen wir dann wohl einfach leben. Wer dann auch bald mal eingeführt wird, ich habe den ursprünglich so wahrgenommen als Dr. Halseys Nachfolger, aber das wird dem nicht gerecht, das wäre eigentlich Quatsch, wird der James Ackerson ein, ja, wie nennt man das, Wissenschaftler? Nee, aber auch irgendwie so ein Cheftyp, der sich auch sehr mit dem Spartan-Programm zu beschäftigen scheint oder schien. Hilf mir, kommt der irgend in Büchern vielleicht vor, oder ist das auch so eine Serienerfindung?
Der ist auf jeden Fall auch in den Büchern relevant, weil er da quasi auch ähnlich, wie er es ja dann auch hier in der Serie macht, zumindest so vom Ansatz her, das Spartan 3-Programm quasi ins Leben ruft und da irgendwie so federführend quasi mitverantwortlich ist. Wobei er, glaube ich, in den Büchern und in der Lore so ein bisschen auch selber eher aktiver Kämpfer ist, und hier ist er ja so ein Uni-Spion/Wissenschaftler-mäßiger Typ, der irgendwie, und sein ganzer Plot ist dann sehr so, ja, Uni ist so der Geheimdienst, der aber doch irgendwie gegen menschliche Interessen handelt oder so, ja, keine ja, Ahnung.
Er wird jedenfalls so introduced, also das Arsch irgendwie, macht dann aber gegen Ende raus noch eine halb aufgezwungene Wende, doch noch zum Besseren, weil man da, und wir können ja hier spoilern, ist ja ganz egal, weil man ja die Perangoski dann eigentlich als die Böse hinstellen will, könnte man auch diskutieren. Irgendwo tief drin hat sie ja vielleicht schon hehre Absichten und meint es irgendwie gut. Ja, einfach auf eine krasse Art will sie die Menschheit dann vielleicht irgendwo verteidigen, ja, indem sie ziemlich viel in die Luft jagen will, so unter dem Motto, ja, wenn alles in die Luft ist, dann haben die Bösen den Halo und so weiter auch nicht. Und ja, Und so bekommt er leicht so eine Redemption gegen Ende, aber ja, okay. Ich konnte den irgendwie schlecht verorten, aber du sagst, der ist immerhin irgendwo in der Lore, hat der eine Legitimation.
Bin mir jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher, das vergisst man auch immer wieder, aber er war auf jeden Fall auch da so beim Spartan 3 Programm irgendwie, der das so entwickelt hat quasi. Und die Spartan 3s waren ja auch ein bisschen anders jetzt dargestellt, als sie in den Spielen sind jetzt in der Serie. Aber der Gedanke, dass die Spartan 3s so auf Selbstmordkommandos geschickt werden, das war auf jeden Fall auch oft so in den Büchern und Spielen.
Ah, Spielen sogar, okay. Ich kenne ja vor allen Dingen noch so ein bisschen die Spiele, also habt ihr alle natürlich gespielt, und aber da kann ich mich auch nicht mehr super gut dran erinnern. Und ich glaube, da können wir mal eine Brücke bauen zu Reach, oder? Denn das kennt man sicher auch aus den Spielen, nämlich spätestens aus dem gleichnamigen Halo Reach. Und wer das kennt, der weiß natürlich auch, dass der Kampf, die Schlacht um Reach verloren geht. Ich kann mich erinnern, damals hat man das gespielt mit Charakteren, die so, meine ich, hier nicht vorkommen. Und ich meine auch, dass das doch ohne Master Chief war in Halo Reach, oder?
Ja, er kam am Ende mal so kurz vor, ne? Genau, so ja. Ganz kurzer Easter Egg-Moment gab es da.
Quasi noch so fast so ein Cameo irgendwie. Das wird hier über den Haufen geworfen. Das ist offenbar gleichzeitig, also andere Spartans und er. Ja, das ist jetzt auch nicht überraschend, wenn man Staffel 1 gesehen hat. Und ein großer Teil der Staffel 2 ist, ja, ich würde jetzt mal sagen, so die erste Hälfte, dürfen wir wahrscheinlich sagen, plus minus, ist der Kampf um Reach. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, was du so von dem gehalten hast als Kenner, wie das so dargestellt worden ist.
Ja, ich würde sagen, das ist so eigentlich der größte Knackpunkt für mich an der zweiten Staffel, weil es fängt ja in der ersten Folge an, so die erste Folge, kann ich mich noch dran erinnern, der zweiten Staffel war wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, das war doch wirklich ein solider Auftakt. Beziehungsweise es war ja, glaube ich, sogar eine Doppelpremiere, also Folge 1 und 2 wurden gleichzeitig veröffentlicht. Mhm. Und dann dachte ich mir danach so, okay, jetzt von hier aus können wir doch mal so langsam losstarten. In Folge 1 wird auch mal tatsächlich Sanctuary hieß das, glaube ich, das war so eine menschliche Kolonie, die dann tatsächlich mal gezeigt wird, wie sie von der Allianz verglast wird. Das ist ja so dieser Prozess, sage ich mal, wie die Planeten zerstören, ne? Einfach mit ihren riesen Plasma-Strahlen von den großen Schiffen einfach auf die Oberfläche ballern, bis das halt alles verbrennt und schmilzt und deswegen verglast quasi. Mhm. Und das hat man dann mal gesehen und das sah auch tatsächlich ganz gut aus und so. Und dann dachte ich, ja, von hier aus können wir jetzt gut so die Brücke zu Reach schlagen, wo dann halt nicht nur ein paar Schiffe, sondern wirklich die Riesenflotte ankommt und dann das eine ausufernde Schlacht ist, die wirklich sehr viele Folgen auch vielleicht, also etwas heißt sehr viele, aber mehrere Folgen umfasst. Es wurde ja auch damit quasi im Marketing gearbeitet, ne, irgendwie der Chief, der da vor irgendwie so, Memorial-Friedhöfe in den USA, so, also die, man kennt vom Zweiten Weltkrieg, wo die unbekannten Soldaten oder teils auch ganzen Gefallenen da irgendwie beerdigt wurden mit diesen ganzen weißen Kreuzen, die alle gleich aussehen.
Ja.
Und so, ne? Und das war ja so dieses Bild, was da so ein bisschen erweckt wird, der Master Chief hat so Respekt vor den ganzen Marines, die sich da auf Reach jetzt opfern werden in der zweiten Staffel. Und dann wird es auch noch ganz cool inszeniert mit so, sie reisen zur Sword Base, wo der Master Chief dann so unbedingt, obwohl das eigentlich gegen die Befehle ist, nochmal nachforschen will, was denn da los ist, weil er die Vermutung hat, dass die Allianz bereits auf Reach ist. Und die Sword Base kam ja auch in den Spielen vor, oder in Halo Reach im Spiel vor, war da auch ein Schauplatz. Und das waren dann so ganz coole Anlehnungen. Ja, und dann, wenn es zum eigentlichen Ding kommt, so am Ende von Folge 3, endet es, glaube ich, mit dem Cliffhanger, dass quasi da alles rund um Chief und eben diese neue Figur Perez explodiert und Reach halt angegriffen wird. Im Prinzip ist Folge 4 dann so der Hauptbestandteil dieser Schlacht. Und die fand ich aus mehreren Gründen einfach, obwohl für sich genommen, und ich glaube, wenn man halt eben den Vergleich zur Vorlage, so wie ich, nicht so präsent hat, dann vielleicht noch ganz cool finden kann, Actionsequenzen sind, fand ich, das unterm Strich hatte das nicht so diese Tragweise, diese Tragik und all das, die Schlacht im Reach eigentlich hat und haben müsste.
Ich war mir auch nicht so ganz sicher, hat für mich diese Schlacht um Reach, wie sie dargestellt wurde jetzt in der Serie, die gleiche Größe, wie ich sie mir erwartet hätte. So die Epochalität, die Nummer an Schiffen und so. In der Serie wird sie ja sehr charakterfokussiert dargestellt. Also man sieht schon teilweise so auf der Stufe Straßenkampf eigentlich. Und gar nicht so das Größere auf der Metaebene. In meiner Erwartung hatte ich irgendwie das Gefühl, hier müsste ein bisschen was Größeres passieren.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich haben sie ja im Spiel, finde ich, ziemlich schlau gemacht. Also man forscht ja dann auch erstmal nach und so, dann stellt man am Ende der ersten Mission fest, die Allianz ist auf Reach. Und das ist dann schon, weil man sich quasi mitten in diesem Konflikt befindet und Reach halt eigentlich, in der Serie ist das jetzt nicht ganz so krass so dargestellt, aber eigentlich ja quasi so der Hauptmilitärstützpunkt der Menschheit ist. Da werden die ganzen Spartans ausgebildet, ne, die quasi die beste Waffe der Menschheit sind. Da befindet sich generell ganz viel militärisches Material und Basen, aber auch Zivilisten, ne, ja. Also auch eine Kolonie. Das ist deswegen quasi schon super GAU, dass die Allianz überhaupt unbemerkt auf diesem Planeten irgendwie sich einschleusen konnte und da irgendwas so Aktivitäten halt quasi haben konnte. So. Und dann wird das so langsam immer größer. Dann haben die da erst so einen Pylon, mit dem die irgendwie so Infos, glaube ich, irgendwie rausschicken an ihr eines Schiff. Also das ist dann ein großes Schiff, eine Fregatte. Mhm. Ja. Also es ist nicht das größte Schiff der Allianz, aber schon so, dass man sagt, okay, für die Menschen ist das ein Problem. Und dann geht's lange darum, dass man halt dieses Schiff irgendwie quasi kapern und damit dann ein Supercarrier, also ein noch größeres Schiff, zerstören will. Und dann schafft man das auch unter dem Opfer eines Mitglied des Noble Teams, dieses Spartan Teams, was halt auch da in Halo Reach gesteuert wird. Und dann denkt man sich, oh so, jetzt haben wir doch was erreicht. Und das ist jetzt der Knackpunkt, der schlaue Moment, finde ich, des Spiels. Das endet damit, diese Mission, dass man in der Cutscene dann ganz viel so einen Zusammenschnitt an so Funkfeuerwerk, sage ich mal, irgendwie bekommt, dass überall plötzlich Allianzaktivität ist und dann kommt die Riesenflotte an und dann kommen da plötzlich von diesem Schiff, was man gerade mit aller Mühe irgendwie zerstört hat, ja, und Opfer schon das gefordert hat, kommen dann halt, weiß ich nicht, ne, die ganze Flotte halt an, also hunderte Schiffe, ne, und dann denkt man sich so, okay, ja, die Menschheit hat es gerade so geschafft, ne,
ja,
dagegen, und dann weiß man in dem Moment schon, Reach ist verloren und man versucht dann noch so Zivilisten zu retten und das ist alles, es hat so, auch von der Musik her und der Inszenierung, wenn da die Spartans durch brennende Städte laufen und so, das hat einfach so eine Tragik und so, und das wird hier einfach so gar nicht in der Serie porträtiert.
Ja, so dieses wirklich das super hoffnungslose, überwältigende blieb für mich auch ein bisschen auf der Strecke, ja. Damit sind wir aber dann eigentlich eher, ich sag jetzt mal so grob, erst in der Hälfte der Staffel, würde ich so ungefähr verorten. Die, ich sag jetzt mal, wichtigsten Charaktere, die schaffen es ja dann irgendwie von Reach zu flüchten und die bleiben uns dann erhalten für die zweite Hälfte der Staffel.
Bis auf das mehr oder minder tragische Ende von Spartan Vanek.
Ja. Was auch noch etabliert wird, allerdings ein bisschen anders als in den Spielen, ist, ich habe mir hier die Notiz gemacht, Zombie-Krankheit. Also wir sehen da plötzlich, wie man es eigentlich aus so Zombie-Serien oder so kennt, dass Menschen irgendwie befallen werden, dann werden die aggressiv und drehen durch und manchmal wachsen irgendwelche Dinge aus denen noch raus. Und das ist wohl die Seriendarstellung für die Flood. Also die kommt dann gegen Ende auch noch ziemlich deutlich dann zum Vorschein, dass man sieht, okay, die sind jetzt erwacht. Also da wären wir immerhin auch schon wieder näher beim Material aus dem Original. Also näher meine ich, da kommt immerhin mal wieder was aus den Spielen oder so vor. Also mal wieder ein wichtiges Element, das nicht erfunden war, sondern das wirklich auch so ähnlich in den Spielen und so gibt.
das haben sie ja tatsächlich, finde ich, erstmal zumindest relativ so, oder was heißt, eigentlich will ich doch nicht sagen interessant, weil es hatte ein paar gute Momente, aber es war doch auch teilweise ein bisschen seltsam, weil sie das auch sehr mit dem Plot quasi um Quan Ha, die ja weiterhin als Fanliebling der ersten Staffel.
Ja, über die müssen wir dann auch nochmal gleich reden, glaube ich.
Ja, genau. Ja, wird ja diese Geschichte um die Flood quasi schon mal eingewoben, weil sie ja so Visionen hat, wo dann von irgendeinem Monster, also in Anführungsstrichen, die Rede ist und so. Mhm. Und wie sich am Ende herausstellt, ging es da die ganze Zeit quasi um die Flood.
Also herausstellt, das wird ja eigentlich auch nie so wirklich gesagt. Das muss man dann auch raffen oder wissen.
Ja, wobei diese sie sieht ja dann später diese alte Frau immer, die eine Kolonistin am Anfang war, mhm, auf Sanctuary. Und die ja da dann die echte Frau gestorben ist, aber diese Visionsgestalt nimmt jetzt die Gestalt der Frau an. Und da fängt es schon wieder an. Das ist alles so. Ich habe ja auch auf meinem YouTube-Kanal so Folgenbesprechungen gemacht. Und da habe ich immer so kurz versucht zu erklären, worum es denn ging. Und bei den ganzen Quan-Ha-Plots war ja das teilweise sehr schwierig, weil ich gar nicht genau wusste, was die Serie mir denn da jetzt vermitteln will, was denn diese Visionen bedeuten. So, vor allem so am Ende. Da wird dann irgendwie so, ne, du hast irgendeine Connection mit der Flood und deine Familie hatte auch schon irgendwie und du solltest ja uns finden, aber wer ist jetzt diese Frau überhaupt, die da redet? Ist das eine Repräsentation der ganzen, des Universums oder ist das einfach eine Vorabversion des Grave Minds oder was auch immer? Das versteht man alles, finde ich, gar nicht, was das soll, diese Vision. Und das fand ich so das Wirre quasi an der Erzählweise der Serie in Staffel 2.
Ja, und ich fand es dann auch bisschen, ja, flach, aber ich wollte mich da zurückhalten, weil ich nicht wusste, ob vielleicht das irgendwie Anlehnung findet in irgendeinem Buch, das ich nicht kenne oder so. Aber die finden ja dann einen Raum mit einer, was sie zuerst meinen, es sei eine Karte, stellt sich dann aber offenbar raus, es sei eine Uhr. Und die kommt dann einfach da rein, denkt irgendwie an eine Vision, wie sie da an der Felswand rumstreicht und dann, aha, okay, mit dem löse ich das Rätsel. Ich nehme jetzt hier so einen Leuchtstein aus der Wand und setze den da in die Luft rein und schiebe da umher und bum, bum, geht die Tür auf. So, was? Okay, ja, ja. Also, ja, sie ist wichtig, okay, ich habe es gecheckt und offenbar kann die ziemlich viel, aber hergeleitet war das für mich nicht so richtig.
Das war eigentlich dann auch in den Spielen doch auch, also ohne es wahrscheinlich so konkret darüber nachgedacht zu haben, aber es war trotzdem besser gelöst, weil in der Regel, wenn die auf Blutsverteinrichtungen unterwegs waren, die Menschen haben die immer eine KI dabei, die dann einfach die Technik, die es ja dann da gibt, der Blutsväter quasi aktivieren kann, mhm, und dann so halt irgendwie eine Tür öffnet oder so.
Ja.
Wobei ich nochmal sagen wollte, dass dieses, dann kommen sie ja quasi dann über so eine Lichtbrücke, die mal endlich so aussieht, wie Blutsväter Sachen auch in den Spielen aussehen, ja, und so. Und kommen dann da ja in diesen Raum und da liegt ja dann die Leiche einfach eines Blutsvaters, was ich auch, also generell sah das alles cool aus, ja, sah das alles cool aus, auch wenn Halt sie dann, wenn sie dann wieder fliehen, so auf diese Riesenstadt, die da drunter dann noch liegt, guckt und so. Und das ist tatsächlich auch ganz cool, weil das ist ja auf Onyx und Onyx ist in quasi der Vorlage, in der Lore kommt das auch in den Büchern vor und ist da auch so eine Schildwelt der Blutsväter, also quasi das, die Blutsväter haben ja die Halo-Ringe gebaut, mhm, und die dann aktiviert, um die Flood halt zu vernichten, beziehungsweise um alles Leben quasi im Universum zu vernichten und dann, weil die Flood halt nichts mehr hat, von dem sie quasi zehren kann, wird auch die Flood vernichtet.
Ja.
Und die Schildwelten waren dann halt so, ja, künstliche Planeten oder so der Blutsväter und wenn die Blutsväter da drauf waren, während die Halos gezündet wurden, dann hätten sie da noch überleben können. Nur was dann alles nicht so geklappt hat wegen Details, aber es fand trotzdem ganz cool, dass Onyx so erwähnt wurde und dass tatsächlich dann da auch so eine Blutsväterstadt ist und so. Wobei ich es kritisch finde, dass sie halt einfach Blutsväter jetzt so entmystifiziert haben, weil der da einfach halt so rumliegt.
Ja, und war natürlich für den Zuschauer bisschen frustrierend.
Der checkt das auch gar nicht.
Ja, ja, gerade wenn man da nicht so drin ist, also die lösen da das Mega-Rätsel, gehen da in den geheimnisvollen Raum rein, denkst du, ach, was ist das hier? Oh, mega krass, okay, mal gucken. Und dann beginnt ein bisschen das Zeug zu wackeln und sie rennen wieder raus.
Ja, die rennen weg.
Und fertig. Ja, und das ganze Mysterium blieb einfach zu. Und dann denkt sie, ja, was für das? Das habt ihr jetzt irgendwie über mindestens eine Episode jetzt hier aufgebaut und mega wichtig und mit Visionen und alles, kommen wir hier in den Raum, dann gehen wir gleich wieder raus.
Hm.
Aber hier offenbar, wie ich hab's gesagt, mit der Flat schaffen's, ja, ich glaube, die Menschen, ich glaube, denen müssen wir das in die Schuhe schieben, die Flat offenbar wieder zu beleben, was ja halt nicht so cool war, aber sie wissen es halt nicht besser.
Wobei man da auch sagen muss, das passiert ja durch diese eine, die dann einfach kurz in der Folge nur auftaucht, Wissenschaftlerin, mir fällt ihr Name nicht mehr ein, irgendwie irgendwas mit J war ihr Name, glaube ich, oder?
Ja, die da auf dieser Platte oder wie man das Ding da nennen will, rumdoktert, ne?
Genau, die dann einfach so naiverweise, ach, eine alte Alien-Probe mit DNA und so drin, ich fasse das mal ohne Schutzhandschuhe an. Und dann, das war tatsächlich inszenatorisch mal ganz cool. Also die Serie muss man ja auch, ne, wenn wir es vielleicht nicht mehr dazu kommen, das zu erwähnen, so die Action und so, wie sie inszeniert ist und gefilmt ist, ist, abgesehen von manchmal nicht ganz so gutem CGI, eigentlich cool gemacht. Und auch hier diese Montage, wie dann quasi die Flat sich in diesem Labor ausbreitet. So, also was, weil dann sieht man ja diese Wissenschaftlerin, wie sie so ihren Alltag hat und so. Und da so eine Musik, die man nicht erwartet, weil die so fröhliche Büromusik, sag ich mal. Das ist schwer zu beschreiben.
Ja, war irgendwie
und
komisch.
Und dazu dann halt so ein, ja, so hin und her geschnitten zwischen den Flat-Partikeln quasi, die sich im Blut dann so ausbreiten und dann so ihrem normalen Alltag und wie sie dann aber immer weiter infiziert ist und dann ja kompletter Schnitt ihren Mitarbeiter oder einen Kollegen da mit einem Stift à la Joker in Dark Knight irgendwie so ein bisschen
absticht,
umbringt.
Ja.
Also, ja.
Ja, war schon krass. Ja. Spätestens da wusste man, okay, ja, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wenn man Halo so noch nicht kannte, hat man wahrscheinlich noch nicht gerafft, um was es geht. Wahrscheinlich bis am Schluss hat man das mit der Flat nicht gerafft. Aber wenn man zum Beispiel die Spiele kennt, also ich denke da unter anderem natürlich an Halo 3, ja, dann ist das ein Begriff, klar. Dann kommt man auf die Idee, auch wenn es anders dargestellt ist, ne? Aber man kommt auf die Idee, okay, das könnte jetzt die Flat sein, ja. Da würde ich meinen, rückt ja eigentlich so der namensgebende Halo wieder mehr ins Zentrum. Es geht da dann bald mal darum, den zu finden. Man weiß noch nicht so ganz, was das ist. Es gibt so Ideen, ja, ist es eine Waffe oder ist es mehr als eine Waffe? Aber ja, den müssen wir dann irgendwie suchen. Das war für mich auch wieder komisch, wie das transportiert wurde. Irgendwie in den Visionen sind sie schon da, waren sie schon da, also Mackie, Master Chief, sie finden auch eine Art, naja, Karte oder irgendwas, wo sie denn dann den sehen sollen und dann plötzlich gegen Ende sind sie sogar kurz da vorm Halo und dann springt manchmal wieder und dann ist der Master Chief, plötzlich steht er auf dem Halo und dann Mackie auch und der Arbeiter auch, sind plötzlich alle auf dem Halo, wie sind die denn da hingekommen? Ungefähr so wer, wie ich das jetzt gerade erzählt habe, ist es mir vorgekommen beim Gucken. Was habe ich da verpasst? Was ist da an mir vorbeigegangen? Was hätte ich da wissen können oder sollen?
Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, also ich habe jetzt nicht nochmal die erste Staffel nochmal mir angetan, sage ich jetzt mal so, was sie in der ersten Staffel quasi alles schon etabliert hatten, was der Halo quasi ist. Das war mir jetzt gar nicht mehr so präsent. Und deswegen fand ich es auch schwierig, dass sie dann einfach plötzlich, ja, der Halo ist immer noch wichtig und wir müssen da alle hin und so. Das ist schon irgendwie so diese Voraussetzung irgendwie, die Serie dann macht. Ich meine, sonst ist in der Serie, wird manchmal so auch ein bisschen irgendwie zu viel nochmal irgendwie erklärt, beziehungsweise Sachen so, ne? Aber da dann einfach bei dem Kernelement, worum es eigentlich geht, wird dann nicht nochmal gesagt, warum das denn jetzt relevant ist. Beziehungsweise die wissen es ja, glaube ich, einfach selber nicht so genau, ne, die Menschen. Die wissen nur, das ist irgendeine Waffe und wir müssen da schnell hin.
Ja, und es ist ja eine große Waffe, es ist ja eine wichtige Waffe, eine mächtige Waffe und deshalb müssen wir dann hin, ja, genau. Und zwar kommt der Master Chief auf den Halo, geht so zu einem Gebäude und das ist scheinbar so eine Art Tür, sage ich dem jetzt mal, ne? Und da vor der Tür trifft der Master Chief auf Mackie und den Arbiter. Und dann prügelt sich der Arbiter mit dem Master Chief. Das war irgendwie so cool, so endlich mal wieder ein Kampf. Und dann haut er den kaputt. Dann dachte ich erst mal so, kommt jetzt vielleicht schon so eine Versöhnungsszene, weil ich habe mich dann erinnert, wäre dann von der Reihenfolge ein bisschen komisch, aber ich habe mich erinnert, Halo 3 starten wir dann natürlich mit dem Arbiter als Verbündeten, ne? Dachte ich, da was auf und verbünden die sich jetzt schon und so, aber nee, er killt ihn.
Ja, ja.
Wie war das für dich? War das da weniger überraschend, als das für mich war? Da hast du dir gar nie überlegt, dass die jetzt sich vielleicht verbünden könnten?
Also ich habe auch war auch überrascht, dass er ihn getötet hat, weil es gibt ja dann sogar noch, er hat ihn ja schon besiegt quasi.
Ja.
Und richtet ihn ja dann quasi hin einfach.
Ja, passt nicht zum Master Chief, ne? Ist nicht so die
Feine. Genau, noch mit so einer Pause. Ja, genau. Also das fand ich halt auch deswegen, ich habe gedacht, okay, er hat ihn jetzt besiegt und er liegt da ja dann auch so wirklich, dass er eigentlich nicht mehr kämpfen kann, ne? Also wirklich zusammengeschlagen. Dann lässt er ihn am Leben und dann kommt nächste Staffel die Wandlung oder so, ne, des Gebieters. So, das hätte ich jetzt vielleicht so gedacht. Aber er tötet ihn dann einfach und das ist halt so, finde ich, ich fand den Gebieter wie ich es auch gesagt habe, vielleicht irgendwie ein Schatten seiner selbst. Also, der hatte so Anleihen von dem Gebieter, Thelva, der Vadam heißt er ja, glaube ich, vom Namen her in der Vorlage, ne, war auch so irgendwie, wollte er die ganze Zeit seine Redemption haben. Mir fällt dann immer das deutsche Wort nicht ein, wollte sich quasi wieder bewähren, ne, vor den Propheten und große Reise antreten, alles dies, das. Aber ansonsten, war da jetzt nicht viel irgendwie so, was ihn quasi zu einer ähnlichen Figur gemacht hat. Er hatte ja dann auch einen anderen Namen. Und wo ich mich jetzt frage, wenn er jetzt auch gestorben ist, ob, weil der Gebieter oder das Gebietersein ist ja an sich erstmal nur quasi eine Rolle oder ein Amt innerhalb der Allianz.
Ja, ja, genau. Ja, es gab in Halo Wars. Name, ja.
Genau, in Halo Wars auch einen anderen Gebieter als den man so aus Halo 2 und Halo 3 kennt. Mhm. Also könnte es natürlich sein, dass sie noch in Zukunft einen anderen Gebieter einführen, der dann eher in die Richtung geht von dem, den wir kennen. Auf der anderen Seite, finde ich es dann ja auch schwierig, weil man die dann immer so direkt vergleicht und wieso haben sie den dann überhaupt jetzt schon eingeführt, dann hätte es halt auch irgendein Eliten-General oder so einfach sein können, der hätte dann nicht Gebieter heißen müssen, finde ich eigentlich.
Ich finde es auch wieder ein bisschen Verwirrungspotenzial, wenn man das nicht mehr so präsent hat, dass das mehr ein Titel ist als ein Name und dann wirklich irgendwie an Halo 3 Gebieter denkt und dann geht es in die Hose oder so, weil er den dann tötet. Ja, okay. Ich frage mich ja ohnehin am Ende, sieht man ja immer so Einschnitte, wie der Master Chief in einem schwarzen Raum sitzt und mit irgendeiner männlichen Stimme spricht und am Anfang weiß man ja nicht mit wem. Da dachte ich auch wieder, okay, was ist das? Wenn wird das irgendwie revealed? Ja, die Mackie geht dann, nachdem der Gebieter tot ist, da in das Gebäude rein. Er wohl hinterher. Dann haben wir wieder so eine, er spricht im schwarzen Raum-Szene, dann kommt aber noch der Reveal, mit dem er da spricht. Und gesichert ist das noch nicht, aber rein natürlich vom Design her, von der Form her, müsste das natürlich der 343 Guilty Spark sein, mit dem er da redet. Und damit endet dann auch die zweite Staffel. Wie hat das auf dich gewirkt?
Ich weiß gar nicht, was ich da am Anfang gedacht habe. Ich mache mir ja dann auch immer, habe ich mir immer Notizen gemacht, als ich die Folgen gesehen habe. Ich glaube, es gibt ja am Anfang der Folge dann so eine Szene, wo man dann eben noch nicht weiß, wer es ist, und am Ende der Folge eben das, wo es, wie du gerade gesagt hast, eben revealed wird. Und dann dachte ich, glaube ich, am Anfang schon, entweder ist es der Illuminat, oder weil die auch so über den Chief so und seine Rolle im Kampf oder so reden, dann doch irgendwie so wer von Oni oder so, der ihn da jetzt nochmal verhört oder so?
Ja, 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 ich war mir auch nicht sicher. Oder wieder irgendwas in seinem Kopf, vielleicht irgendeine AI, man weiß ja nicht, was sie alles noch anstellen mit der Story, ne?
Na, stimmt.
Ja, aber sieht dann schon sehr nach Guilty Spark aus.
Ja, wobei ich mich da auch frage, ne, was so der Serienweg jetzt ist, vor allem eben nach diesem Gebieter, den wir jetzt eben hatten, ob es gibt ja quasi auch in der Vorlage, gibt's ja zu jedem Halo so eine Begleit-KI, Illuminaten heißen die ja dann. Also gibt es ja nicht nur 343 Guilty Spark, sondern auch, ich glaube, in Halo 5 gab es auch eine, da war man ja auf dieser Bluesfelder-Einrichtung Genesis und die hieß dann, glaube ich, Exuberant Witness oder so. Also sieht im Prinzip sehr ähnlich aus, ist halt nur anders. Und ob es jetzt wirklich 343 Guilty Spark ist oder halt eben quasi nur was Ähnliches, das, ja, ich glaube, da haben die sich jetzt auch selber noch nicht so festgelegt. Er hat auf jeden Fall nicht den Charme. Das ist auch so eine Sache, die ich vielleicht nochmal sagen könnte. Ich finde das interessant, dass die Serie sich auch, also das ja, ne, auch noch so Sache, vielleicht da kommen wir bei der Kritik gleich nochmal drauf, aber dass die Serie sich selbst so ein bisschen an Möglichkeiten beschränkt oder beraubt, die eigentlich für die Fans cool wären. Also wieso, wenn man eh nur eine CGI-Figur hat, wie eben halt diesen Illuminaten, und wenn es 343 Guilty Spark sein soll, wieso nimmt man nicht den Sprecher von 343 Guilty Spark aus den Spielen? Oder beim Gebieter, da wollte ich dich eigentlich eh noch fragen, mir ist in der Serie, in Staffel 1 fand ich das noch ganz okay oder ganz cool, jetzt in Staffel 2 hat es mich eigentlich eher so ein bisschen gedervt, weil ich mir dachte, ey, eigentlich braucht man das nicht. Und das macht es eigentlich gar nicht so viel cooler, dass die Eliten und auch McKee und so untereinander die ganze Zeit quasi in Sangheili mit Untertiteln reden.
Aha, ja, also ich fand es eindrücklich, so als schauspielerische Leistung vielleicht, weil das muss man ja dann auch irgendwie noch drauf haben, das irgendwie so zu bringen, ne, Fantasiesprache. Fand es ein bisschen nervig, weil man dann halt immer lesen muss, ja. Man hätte es von mir aus auch weglassen können. Das wäre für mich auch okay gewesen.
Ja, vor allem, wenn man unbedingt will, könnte man es ja sogar erklären. So von wegen, der Chief hat jetzt einen Chip irgendwo und der übersetzt das quasi eins zu eins. Sowas, so Kram halt.
Ja, okay, ja.
Ja, weil dann hätte man da auch, um auf das von vorhin wieder zurückzukommen, zum Beispiel die Stimme vom Gebieter, wenn es denn der richtige Gebieter gewesen wäre. Das ist ja auch im Englischen sehr, ne, neben dem vom Master Chief halt dem Sprecher ist, das finde ich so die eindrucksvollste Stimme, so die, die sie in der Halo-Sprecherreihe so haben.
Ja.
Und da hätte man den halt auch einfach einbauen können und solche Sachen irgendwie, ja.
Wäre auch cool gewesen für die Fans natürlich.
Und anderer Punkt eben auch die Musik. Es kommt so selten irgendwie Halo-Musik.
Ja,
also
immer
das
im
ist
Intro
echt krass.
Und sonst machen sie so wenig draus. Im Intro wird das Theme ja aufgegriffen und dann ein bisschen abgewandelt jeweils. Hm. Aber dann zwischendrin machen sie wirklich wenig. Also zwischendrin machen sie da eigentlich gar nichts mehr draus. Das fand ich wirklich auch schade, ja.
Ja, es gab einmal, so das ist mir aufgefallen, als sie gegen die Flutter unten gekämpft haben, gab es so eine, das klang so ein bisschen wie das, was auch in Halo 1 läuft, dieses, das ist ja so ein treibendes, okay, hier ist, ich weiß nicht, muss man kennen, aber
ja,
das ist so
ja,
ein
ja.
bestimmtes Flat-Thema und das hat zumindest daran erinnert, was da lief und sonst ist es ja wirklich nur, wenn sie so auf den Ring so ein Panorama-Einstellung machen und dann sieht man so, wow, der Ring und dann kommt so mal das Halo-Theme, aber sonst gar nichts. Und Halo hat halt eigentlich so viel Musik und deswegen gibt's, man muss es ja nicht eins zu eins irgendwie einbauen und sich deswegen jeder kreativen Möglichkeit berauben, aber dass man da zumindest Elemente mal wieder aufgreift und so, das wäre schon irgendwie, finde ich, wichtig. Und es gibt ja nicht umsonst jetzt quasi auf YouTube auch immer wieder, es gab's bei Staffel 1 auch schon, so Fan-Rescores heißt das dann. Die nehmen dann die Szene und schneiden andere Musik drunter und dann sind manche Szenen halt wirklich direkt viel besser. Also es ist,
ich ja. weiß halt nicht, wobei die Lizenz haben sie ja offensichtlich, aber mit Musik ist manchmal so ein Ding, ob das vielleicht noch irgendein Lizenzproblem dahinter steckt oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil eigentlich wäre das doch offensichtlich, dass man das nutzen sollte.
Ja, schwierig. Ja, ja ich, also es gab ja schon, das wollte ich vielleicht noch sagen, einige auch positive Dinge, ne? Also sei es jetzt eben die Spartan 3, die finde ich auch, wo man auch Sachen kritisieren kann und so, aber wenn sie dann so im Einsatz waren und da so durch die Schiffe gegangen sind und so, war cool. Die Action, wenn sie auch rar war und wenn der Chief im Anzug war in Folge 1 oder in den letzten Folgen und so, die war cool. Irgendwie dann, dass man da so Action-Momente nochmal jetzt so, wo man auch mal gesehen hat, wie Schiffe gegeneinander kämpfen, auch wenn es nur sehr kurz war, war auch mal interessant.
Ja.
Dass zumindest Quan eine kleinere Rolle hatte als in Staffel 1, fand ich eigentlich auch besser. Ja, und dass sie ja den Eindruck mir erweckt haben, dass sie dann doch in manchen Momenten wirklich Halo sind. Und es gab so ein paar Momente, wo ich wirklich gedacht habe, das ist schon jetzt das, dieser Moment für sich genommen, wenn man den Kontext mal, den eben diese Serie leider hat, mal außen vor lässt, ist was wirklich Halo und fühlt sich auch so an. Also wenn dann der Chief mit Cortana auf diesem Halo-Ring unterwegs ist, ne, da ist ja, da haben sie ja eben Jen Taylor die Stimme von Cortana genutzt, ne? Mhm. Das ist ja eben das, was wir vorhin schon mal hatten. Das funktioniert, finde ich, dann sehr, sehr gut. Und dann denkt man sich aber immer, und das ist so der springende Punkt für mich gewesen, die Serie könnte so gut sein,
warum aber ist sie halt nicht.
Ja,
ne?
Gut. Ja, das ist immer so ein bisschen schade.
Ich sehe natürlich schon ein, das habe ich auch im letzten Cast gesagt, darf man gerne nochmal anhören. Sie können natürlich nicht nur, hey, Master Chief läuft rum und schießt machen, weil daraus machst du keine Serie. Da machst du ein gutes Videospiel draus, aber keine Serie. Also irgendwas müssen sie schon tun, das gestehe ich ihnen zu, das sehe ich auch ein. Aber teilweise frage ich mich schon, mussten sie sich teilweise ohne Not oder ohne Mehrwert oder so sich entfernen, wo ich mich dann schon gefragt habe, okay, ja, warum? Aber um auch noch was Positives zu sagen, jetzt vielleicht im Vergleich zu Staffel 1, ich habe das Gefühl, in Staffel 2 passiert doch jetzt immerhin irgendwie mal was. Also wir machen Schritte, ne? Wir haben jetzt in einer halben Staffel schon eigentlich den ganzen Kampf um Reach gehabt und in der zweiten Hälfte der Staffel haben wir schon mal, wir sind jetzt auf dem Halo etabliert. Also das sind immerhin jetzt mal Sprünge passiert in der Geschichte. Also da ging mal was.
Hm.
Das Pacing zieht offenbar ein bisschen an und vielleicht setzen sie das ja dann in Staffel 3 so fort, dass es da vorwärts geht.
Genau, ja.
Also ich habe es vorhin schon gesagt, die gehen da ins Forerunner-Gebäude rein. Wir sehen sowas, Guilty Spark oder nicht. Wir wissen es nicht und es bleibt ziemlich viel offen. Wir erahnen, es wird wieder ein Flood-Problem geben, weil das wurde jetzt eingeführt. Wir wissen, Reach ist vorbei. Wir wissen, wir sind jetzt auf dem Halo. Können wir es vielleicht so grob etwa verorten, dass wir jetzt sagen, gut, wenn wir jetzt an die Spiele denken, weil ich glaube, das ist ja das Berühmteste zu Halo, dass wir jetzt eigentlich so Halo Reach hatten und jetzt so langsam auf Halo 1 zusteuern?
Ja, grob könnte man das bestimmt schon sagen, aber eigentlich ist es dann doch zu anders, glaube ich, als dass diese Parallele so da ist. Wobei, ich habe mir dann da auch schon jetzt ausgemalt, wie man es von jetzt an quasi gut machen könnte. Aber ich bezweifle halt, dass es so sein wird. Also das ist so mein Problem damit. Also ich vertraue den Leuten da jetzt nicht so, dass sie das wirklich so diesen Weg einschlagen.
Okay, aber jetzt musst du es natürlich verraten. Also Frage 1, was ist denn aus deiner Sicht gut? Und dann natürlich Frage 2 direkt entsprechend, wie kommen sie dahin?
Also ich hätte jetzt den Fokus einfach mal endlich auf das gelegt, was so wirklich die Kernelemente von Halo sind und die Serie auch liefern kann. Der Chief erkundet diesen Ring, ja, der halt mysteriös ist, was ja auch ganz cool schon angeklungen ist, auch durch so Kleinigkeiten wie eben das. Ich glaube, du hattest vorhin gefragt, wie er dann nochmal hingekommen ist dann auf den Ring. Der hatte ja Cortana von der Fregatte, also von diesem Allianzschiff quasi gerettet, wo McKee ja im Glauben, sie zerstört zu haben, schon weggegangen ist. Und dann ist der Chief noch auf dieses Schiff, um Cortana da noch irgendwie rauszuholen. Und dann sind sie ja mit dem Schiff gemeinsam abgestürzt auf dem Halo. Und dann haben sich ja auch da so Pflanzen direkt so regeneriert, so sind da so neu gewachsen direkt, weil das eben so dargestellt wurde, der Halo ist ein, ja, eine Mischung aus synthetischer, künstlicher Welt, aber auch irgendwie natürlich und alles ist so im Einklang und friedlich und dies, das. Und das war ja schon ganz cool. Und dass man halt eben dieses Element, der Chief läuft über den Halo, erkundet das und es kommen immer so ein bisschen so Mystery-mäßig, sag ich mal, so neue Hinweise, ne, weil dieses Element könnte man auch sehr gut einbauen, weil McKee ist ja quasi vor ihm jetzt in diesen Bruce-Fighter-Turm rein und es hat ja, glaube ich, das Ziel, jetzt den Halo zu aktivieren, weil sie ja am Ende dann eben wütend war darüber, dass der Chief den Gebieter getötet hat und deswegen gesagt hat, die Galaxie muss gereinigt werden und dann ist endlich kein Krieg mehr, keine Gewalt mehr und so. Und das war so ein bisschen,
genau, dann haben wir Peace, ne? Wenn alles tot ist und alles weg ist, ja, dann haben wir Peace. Ich weiß gar nicht, ob sie sich der Flood-Problematik schon so bewusst ist, aber ja, das ist im Moment so ihr Ziel und der Master Chief sagt ja dann, ja, nee, sorry, das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Das ist nicht so meine Vorstellung von Welt, ja.
Genau, und dann würde ich halt sagen, McKee ist ihm immer so ein bisschen einen Schritt voraus. Mhm. So als nicht mental vielleicht, aber so auf dem Ring, ne? Sie findet irgendwie irgendwelche Sachen, die wichtig sind, um halt den Halo final zu aktivieren früher, und er muss hier halt immer so nachforschen, gemeinsam mit Cortana, ne, trägt dabei hoffentlich mal so primär die meiste Zeit seine Rüstung, ne, den Helm kann er immer mal wieder abnehmen, aber so, dass er die Rüstung wenigstens anhat,
ja,
ne,
ja,
wenn er
bitte,
da
ja
in einer einem Einsatz ist, wäre schon gut, und läuft dann da halt rum, ne, dann kann man noch irgendwie so einen Nebenplot machen mit Miranda, die halt irgendwie ja versucht, die Flat zu erforschen oder so. Und dann haben sie ja, glaube ich, auch noch so komisch ganz kurz angedeutet, dass auch UNSC-Schiffe auf dem Planeten landen.
Ah ja?
Auf dem Planeten, auf dem Halo. Ja, also sie kamen so aus den Wolken, glaube ich, als der Chief da so hochgeguckt hat. Und da könnte man dann natürlich, weil eben, sie haben ja auch tatsächlich ein bisschen, ja, paar Charaktere dann getötet am Ende durch die Flood und generell so in der Staffel. Also es gibt ja jetzt im Prinzip, Kai lebt ja wohl angeblich noch, haben mir andere Leute noch gesagt, weil man sieht, wie sie da, also sie hatte sich geopfert, wer das jetzt nicht mehr in Erinnerung hat, um eben auch ein Allianzschiff zu zerstören. Mhm. Aber ihre Finger bewegen sich wohl noch, das kann man kurz sehen. Hatte ich beim ersten Mal auch nicht gesehen.
Okay.
Also Kai lebt noch, aber die anderen Spartans aus diesem Silver-Team sind halt eigentlich nicht mehr relevant, weil entweder tot oder Ruhestand, sage ich mal.
Mhm.
Also es gibt so eine Lücke an auf der Seite des UNSCs, finde ich, und da könnte man dann natürlich Sergeant Johnson oder sowas, ne, oder von mir aus auch Lasky oder irgend so eine Figur nochmal einführen, mit der Chief dann auch nochmal in Kontakt steht, quasi auf dem Halo. So, und das wäre so der grobe Plot, den ich mir eigentlich wünschen würde. Ne? Natürlich spielt die Allianz auch noch eine Rolle, ne, die dann auch noch auf den Halo kommt, und dann ist das eben so ein Wettrennen. Ne? Ja, und wer findet zuerst irgendwie heraus, wie der Halo funktioniert, und der Guilty Spark oder der Illuminat könnte dabei auch noch so eine, auch ähnlich wie in den Spielen, so eine Rolle zwischen den Stühlen, sage ich mal, einnehmen. Also man denkt vielleicht, oder der Chief denkt vielleicht am Anfang, ah, er will einem auch helfen irgendwie und so, aber dann stellt sich ja doch heraus, er will eigentlich, dass der Halo aktiviert wird, weil er halt weiß, die Flood ist ausgebrochen, und das will der Chief wiederum nicht und so. Also es könnte schon interessant sein. Was ich aber befürchte ist, dass sie halt weitermachen mit Visionen, Geschichten von Quan. Und ja, dann gibt's ja auch noch, das haben wir jetzt gar nicht so groß angesprochen, aber diese ganzen Spartan 3s, ne, Perez und so, die müssen ja auch noch irgendwie dann vorkommen, wenn sie da jetzt so investiert haben.
Ja, Soren, den haben wir auch ausgeklammert.
Ja,
mit dem müssen sie auch noch irgendwas machen. Seine Frau hat sich zwar ziemlich sinnlos, glaube ich, irgendwie geopfert, aber mit seinem Sohn hat er wieder so halbwegs zusammengefunden. Was wollen sie mit dem noch machen? Dr. Hall, sie haben sie einfach mal eingefroren. Die könnte man ja dann auch irgendwie wieder zurückholen. Ja, wer weiß. Plus natürlich das große Ding, was immer noch im Raum steht, ist die Verbindung vom Master Chief zu McKee. Ne? Sie sagt ja am Ende, ja, pass auf, ich bin auch ein Demon. Also wie die jetzt genau so zusammenhängen, ob es dann wirklich so die früh getrennten Zwillinge sind, das wäre ja die lähmste Idee. Das ist auch noch in der Schwebe. Da muss sicher noch was zukommen.
Ja, das stimmt. Also, ne, sie könnten es cool machen, aber sie haben sich ja eben schon so ein bisschen in so eine Richtung begeben, dass ich nicht glaube, dass sie sich jetzt nur auf die Kernstärken quasi von Halo fokussieren können oder wollen.
Aber was wir, glaube ich, auch schon mal festhalten können, das Ende ist noch lange nicht absehbar. Also da ist noch vieles offen, und wenn sie denn wollten, könnten sie da schon noch Staffeln anhängen. Also da ging es schon noch ziemlich viel.
Das stimmt, ja.
Also in der ganzen Halo-Geschichte sind wir ja wirklich am Anfang jetzt.
Genau.
Ja, dann lassen wir uns doch aber überraschen, wann und vor allen Dingen, wie das dann weitergehen wird. Vielleicht hören wir uns ja dann so in einem, ja, 2 Jahren oder so. Wir wissen es nicht, wieder hier im Cluster Talk oder im Game Talk, und dann dürfen wir dann Staffel 3 besprechen, wer weiß.
Ja, ich habe jüngst gehört, dass einer der Crew-Mitglieder, also ich weiß gar nicht, also irgendjemand, der hinter der Kamera arbeitet, verdächtige Fotos aus Budapest veröffentlicht hat auf seinem privaten Twitter oder wo auch immer. Und Da wurden ja die ersten beiden Staffeln unter anderem auch viel gedreht, so in Studios und so.
Okay.
Also wer weiß.
Dass da eine Staffel 3 kommt, ich glaube, das ist ja sicher, so wie das aufhört, es geht ja gar nicht anders. Wann? Mal gucken. Die letzte war Sommer 22, jetzt Frühling 24. Also das, wenn es in dem Turnus weitergehen sollte, ja, wären wir bei plus minus 2 Jahren.
Genau, ja.
Dann würde ich doch sagen, lieber Silas, hier hinten raus darfst du natürlich, du hast es nur ganz nebenbei mal erwähnt, nochmal, oder ich mach's für dich, darauf hinweisen, dass du noch einen tollen YouTube-Kanal hast, SiloTV, wo du auch die Serie nochmal, ich sag jetzt mal, gestückelter besprichst. Wir haben das ja jetzt ja so in einem Aufwisch Dinge rausgepickt und so, da ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen geordnet. Da werde ich dir natürlich in die Shownotes reinhauen, unten in der Beschreibung, damit man da schnell noch zu den Videos gelangt, sich das angucken kann. Allgemein Shownotes hier auf der Seite vom Feed, die wären gametalk.fm/Halo-Serie-Staffel-2. Wo die dann drüben beim Cluster-Talk wären, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber Silas, da weißt du dann vielleicht mehr. Und sonst guckt einfach beim Cluster-Talk rein.
Genau. Ja, dann vielen Dank dafür. Und genau, wir verlinken dich natürlich auch. Also, ne, wenn die Leute sich noch für weitere deiner Podcast-Folgen interessieren, schaut auch einfach in die Podcast-Beschreibung.
Sehr gerne. Das dann aber mehr allgemein zu Videospielen, nicht nur zu Halo. Ja, so viele Halo-Spiele kommen ja auch nie raus, aber darf man natürlich sehr gern reinhören. Ja, dann würde ich doch sagen, verabschieden wir uns hier. Ich wünsche allen da draußen viel Spaß beim Gucken der Serie, wenn ihr es dann guckt. Und sonst wünsche ich euch auch eine gute Zeit. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Damit verabschiede ich mich. Tschüss!
Ja, ich auch. Tschüss!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.